Ja, guten Morgen miteinander. Heute brauche ich zwei Laptops. Ich bin ein bisschen schneller durch. Nein, das eine ist Predigt und das andere ist meine Bibel. Heutzutage ist das halt schon digital. Okay, zurück in die Höhle des Löwen. Die einen fragen sich, wie kommt er denn auf den Titel oder auf das Thema? 40 Tage Crashkurs. Ich habe gerade Bibelstellen aufgeführt für die, die die brauchen. Sie sind aber auch nachher immer wieder eingeblendet, wenn wir es davor gerade haben. Dani hat schon ein bisschen einleitend gesagt, es geht um die Zeit von seinem Tod und eigentlich von seiner Auferstehung bis dann zu seiner Himmelfahrt. Die 40 Tage habe ich noch nie so genau angeschaut. Und ich war beeindruckt, es steht nicht sehr viel in der Bibel, aber rausnehmen kann man extrem viel. Und so ist das Thema entstanden gekommen. Eigentlich, ich habe mal eine Vorbereitung gemacht oder eine Moderation, wo ich die Messias-Mission aufgezeigt habe, wie er auf die Erde gekommen ist und was er da gemacht hat. Und da bin ich auf das Thema gekommen. Spannend ist dann, Melena hatte die Jesus-Bewegung-Reihe gehabt, wo es um das Thema herum auch gegangen ist. Aber eigentlich kann man sagen, ohne dass wir es abgesprochen haben, die Predigt gilt eigentlich als Ergänzung oder Erweiterung dann von den Themen, die Milena schon gebracht hat, ohne dass das aber Planung gewesen wäre. Okay, ich habe folgenden Ablauf mir überlegt. Und zwar aufgegliedert in drei Teilbereiche. Und starte mit der Messias-Mission, nochmal ins Thema hier, kurz zur Erinnerung. Und dann wird man die 40 Tage anschauen. Und dann, was heißen da zurück in die Höhle des Löwen? Wie verstehen wir das? Und anders kann man das auch aufteilen. Es ist eine Strategie, es ist eine Taktik und es ist nachher die Umsetzung. Oft bei uns im Marketing, Verkauf oder in Firmenstrategien hat man oft eine Strategie. Man geht noch runter in die Taktik und dann in die Umsetzung. Aber bevor man eine Strategie festlegt, muss ich ein Ziel haben. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich habe eine Strategie, ich habe keine Ahnung für was. Sondern ich nehme etwas, ein Ziel, und dann nachher mache ich eine Strategie, damit ich dort hingehen kann. Aber wieso nehme ich mir überhaupt ein Ziel? Also, man könnte auch einfach in den Tag leben. Oder oft ist ein Ziel basierend auf dem, dass ich eine Mission habe. Ich habe für etwas eine Leidenschaft. Und darum nehme ich mir ein Ziel. Und darum das rote Warum. Oder warum? Das Ziel in unserem Fall jetzt ist Jesus Christus. Und warum ist er denn auf die Mission? Er ist auf die Mission auf die Erde gegangen, weil er gewusst hat, da ist etwas schief gelaufen. Und dort oben steht der Spruch, Leidenschaft, die Leidenschaft. Er ist aus Leidenschaft, hat er die Mission angetreten. Und die Leidenschaft hat Leiden geschaffen. Wir wissen alle, was er erlebt hat auf der Erde während seiner Mission. Ich will anhand von dem kurz aufzeigen, durch die Predigt, wie der grosse Plan ist, wie er taktisch vorgegangen ist und was er für uns heute bedeuten könnte. Wir sind auch manchmal in der Höhle der Löwen. So gehen wir nochmal kurz auf die Messias-Mission ein. Also es war der Ratschluss im Himmel, wo sie entschieden haben, hey, wir müssen hier auf die Erde schauen, da ist etwas nicht sauber gelaufen. Und so war dann die erste Vorbereitungszeit mit dem Volk Israel. Ich gehe da nicht drauf ein. Und irgendwann, ist ja dort schon prophetisch vorausgesagt worden, ist Jesus dann auf die Erde gekommen. Und da war dann eben Weihnachten gewesen, und dann war die Kreuzigung gewesen, und dann war die Auferstehung gewesen, und dann war die Himmelfahrt gewesen. Das ist so kurz zusammengefasst die wichtigsten Eckpunkte von dieser Messias-Mission. Das Ende der Mission war ziemlich intensiv. Ich gehe da nicht detailliert auf jeden Punkt ein. Ich weiß nicht, ob ihr da etwas lesen könnt. Darauf sieht man Jerusalem und einzeichnet die verschiedenen Positionen. Ich gehe auf zwei, drei schnell ein. Oder? Er ist ja, am Sonntag hat er den Einzug auf Jerusalem. Dort starten wir jetzt in dieser Endphase. Er ist nachher im Tempel. Tempelreinigung hat dort erklärt, wie die Welt funktioniert, dass da nicht nur Handel getrieben wird, sondern dass da um etwas anderes geht. Dann hat er am Dienstag drauf Die Debatte mit dem Führerkeimtempel, die Endzeitrede war auf dem Ölberg, dann die Salbung in Bethanien, wo Maria im Füße gesalbt hat, dann war das Passamal, wenn man es lesen kann, das Fünfe, ja, kann man nicht lesen, he? Das Fünfe, ich gehe dann auf die wichtigsten ganz kurz ein, da vorne, dass man uns das vorstellen kann. Dann am Donnerstag auf den Freitag, Entschuldigung, am Donnerstag, am späteren Abend, ist er im Garten Gethsemane und hat betet zu Gott und hat die schlafenden Jünger im Rücken gehabt. Anschliessend in der Mitternacht haben sie ihn gefangen genommen. Nachher ist er verhört worden durch die hohen Priester. Dann ist er verhört worden durch den Hohen Rat. Dann ist er verhört worden von Pilatus. Nachher vom König Herodes. Und ist dann verurteilt worden durch den Tod am Kreuz. Der Weg zum Kreuz war eine riesige Pein. Sie haben ihn geschlagen, verspottet. Die ganze Sündenlast war hier auf ihm. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Jünger dort, die vorher mit ihm mitgegangen sind, die haben das alles am Rande miterlebt. Je nachdem, wie fest das oder wie neu das gerade bei ihm war. Aber das war eine extreme Zeit gewesen. Die Zeit kurz vor diesen 40 Tagen. Und nachher war die Kreuzigung selber gewesen, wo noch, wie soll ich sagen, ans Kreuz gegangen ist, ohne dass er sich gewehrt hat. Es ist kein Wunder passiert. Kein Engel ist gekommen und hat ihn irgendwie beschützt, sondern er ist in den Tod gegangen, ohne dass er sich gewehrt hat. Aus dem Gebet in Gethsemane wissen wir, dass das für ihn nicht einfach war. Er hat das nicht einfach so. Aber wenn für uns Jesus eine grosse Persönlichkeit ist, wenn ich es mal so ausdrücke, der war Mensch gewesen und der hat gelitten und der hat Angst gehabt. Und dann war die Grablegung, nur noch ganz wenige Frauen und der Johannes sind noch bei ihm geblieben. Ich sage jetzt am Kreuz, oder hat mitbekommen, dass er ins Grab gelegt worden ist und haben dann auch gleich darüber runter, wollen ihn im Grab schauen, wie es dort geht. Und dann haben sie festgestellt, dass er weg ist. Die Frauen, Maria, die vom Engel informiert worden ist, was passiert ist. Und da handelt sich alles da oben ab, in dieser Region. Bethanien und Galiläa sind da noch vielleicht zu erwähnen, aber da ist der Tempel, auf den können wir auch noch kurz sprechen. Wir haben Golgatha, also wo das Kreuz gestanden ist. Der Ölberg wird heute noch das Thema sein. Gethsemane haben wir darüber geredet, der Garten Gethsemane. Da geht es nach Bethanien zum Beispiel. Da hinten war der Palast von Herodes. Also die haben sich hier aufgehalten in dieser Zeit und damit erlebt. Das war das Ende dieser Mission. Jetzt die 40 Tage mit dem Auferstandenen. Jetzt haben wir gesehen, rechts oben haben wir eine Symboltaktik. Jetzt kommen wir mal in den Bereich hier. Wie ist das konkret vor sich gegangen? Und wie hat er sich verhalten in diesen 40 Tagen? Ich fasse hier den Anfang. In dem Sinne, wir sind uns nochmal bewusst, es war eine intensive Zeit, das Wechselbad der Gefühle. Zuerst sind sie mit ihm mit als Wanderprediger, haben seine super Predigten gehört. Und dann auf einmal das Wechselbad der Gefühle. Er wird verfolgt, er wird gefangen genommen, er wird verraten, er wird peinigt, er wird gekreuzigt, er wird getötet. Niemand kann etwas machen, auch die Jünger dort, auch die wichtigste Familie, jüdische Familie dort, die vielleicht zu Jesus hätte können heben, hätte es niemand können verhindern. Sie waren es auch, Apostelgeschichte, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Aber nachher ist die Auferstehung. Ganz eine intensive, schwierige Zeit und dann ist die Auferstehung. Und er hat sich ihnen gezeigt. Die Jünger, die auf ihm ausgelaufen sind, die zwei, die sind mehrere Kilometer neben ihm hergelaufen und haben ihn nicht erkannt. Obwohl er gleich ausgesehen hat wie vorher. Er hat ja auch nachher dann seine Wunde gezeigt. Aber sie haben sich nicht können vorstellen, dass er jetzt so verstanden ist, obwohl er es ja voraus schon gesagt hat. Er ist wieder auftreten, diesen 40 Tagen zum Beispiel, wo sie im Obersaal waren, die Türen waren verschlossen gewesen, und plötzlich ist er unter ihnen. Ein Wunder, oder? Das kann nicht einfach jemand in den Raum gehen, ohne dass er durch die Türen nie geht. Also das war schon mal so ein erster klarer Beweis gewesen, dass er auferstanden ist. Und dann hockt er an mit ihnen und isst. Ein Auferstandener, oder? Der hat ja keinen Körper mehr wie mir. Das war nur noch einfach so sichtbar gewesen. Aber der hat mit ihnen Fisch gegessen. Ist mir das so bewusst geworden, dass, wie die das miterleben mussten, in welcher Zeit die Jünger dort waren. Was die da erlebt haben in diesen wenigen Zeitabschnitten. Es ist wichtig, dass man das vor Augen führt, für das, was jetzt gerade kommt. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die Taktik sprechen kommen, dann ist vielleicht zuerst noch der Vers aus dem Johannes: Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch. Grundsätzlich noch etwas zu der Zahl 40. Die 40 Tage ist wahrscheinlich nicht einfach zufällig 40 Tage, sondern die Zahl 40 in der Bibel hat eine Bedeutung. 40 Tage definiert einen Zyklus oder eine Epoche. Wie zum Beispiel die Epoche, die Zeit, wo es 40 Jahre in der Wüste waren, das Volk Israel, weil sie dort auch eine Lektion gebraucht haben. Der Herr Jesus war 40 Tage in der Wüste, wo er versucht worden ist. Wir haben jetzt einen 40-Tages-Crash-Kurs. Die Symbolik von 4 ist die 4 Himmelsrichtungen, also etwas, das umfangend oder umfassend ist. Oder die 4 Elemente. Erde, Wasser und so weiter, Feuer, dann haben wir, und Luft, und dann haben wir die 4 Jahreszeiten, ist auch fertig, ein Prozess, der abgeschlossen ist. Und vor allem ist es ein Prozess, es ist nicht einfach, es ist so, sondern die 40 oder die Symboliker haben immer einen Prozess. Und wenn wir jetzt die 40 Tage nochmal anschauen, oder wenn wir gelesen haben, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Ich ergrüße Jesus und empfehle Heiliger Geist. An dem Moment, wo er aufgefahren ist, ist ein entscheidender Wechsel passiert. Er ist zurück im Himmel, hat die Zeit unten verloren, aber er hat gesagt, ich werde nicht als Verwaiste zurückgelassen. Er hat aber den Heiligen Geist abgeschickt, oder ein paar Tage später. Also dort ist ein Wechsel passiert, sodass nachher alle, der Heilige Geist, einen ewigen Begleiter hatten. Und das ist, finde ich, so wichtig, wenn man jetzt von Strategie und Taktik redet. Seine grosse Strategie war, da runter zu schauen, dass er wieder in die Ordnung kommt. Und nachher in der Taktik sehen wir, wie er das umgesetzt hat. Und um das geht es jetzt. Und vielleicht noch grundsätzlich. Wir werden noch sehen, wie wichtig es ist, dass wir den Plan Gottes kennen. Es reicht nicht einfach ein bisschen gläubig zu sein. Glaubt mir's. In der Höhle des Löwen müsst ihr wissen, wie es läuft. Und mir ist bewusst, dass ich da noch eine grosse Lücke habe. Und so motiviert mich das, jeweils da dran zu gehen. Und Taktik, das sind die biblischen Prinzipien. Die helfen uns, wenn wir die kennen. Und die schauen wir jetzt an. Und so starten wir in die Höhle des Löwen. Und warum? Da komme ich auf das. Wir lesen jetzt so 2-3 Bibelvers, damit wir ein bisschen die Grundlagen haben und nachher die verschiedenen Punkte von dieser Taktik. Ich starte mit der Apostelgeschichte nochmal, 1 Vers 9. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sah ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal 2 Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werden mit Kraft aus der Höhe. Das ist dann im Lukas gestanden. Und da, was ich jetzt gerade gelesen habe, da vom Lukas, ist kurz vorher gewesen. Also kurz bevor er in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, ihr aber bleibt in der Stadt. Was hat das bedeutet? Ihr aber bleibt in der Stadt. Das ist mir richtig eingefahren und mir bewusst worden ist, was er denen gerade gesagt hat. Das ist die Höhle des Löwen. Dort haben sie vor einer ermordet. Dort haben sie Christenverfolgung. Dort hat Petrus aus Angst Gott dreimal verleugnet. Jesus. Das hat er nicht aus Plausch gemacht. Also, er hat ihnen gesagt, jetzt gehen wir zurück auf Jerusalem. Sie sind dort auf dem Ölberg gewesen, ein bisschen weg von der Stadt, im sicheren Bereich. Und gesagt, und ihr geht zurück in die Stadt. Zurück in die Höhle vom Löwen. Und wenn man jetzt die Apostelgeschichte 1, 13 bis 14 oder Lukas 24, 53 würde lesen, für die, die wollen dürfen, ich tue es aus Zeitgründen nicht, dann lesen wir, dass sie nach diesen 40 Tagen öffentlich Gott gelobt haben. Ich stelle mir vor, wie wenn wir in Löningen, ich komme aus Löningen, darum kann ich es mir dort gut vorstellen, in Löningen haben wir auch einen Tempel, also wir nennen es Kirche dort, aber vergleichbar, wir wohnen gerade unten dran, und dann sieht man ja, wie die Leute da runtergehen. Also wenn jemand in den Tempel geht, wirst du sehen. Und die haben dort öffentlich Gott gelobt und Jesus Christus angebeten, nach diesen 40 Tagen, nach der Auferstehung. Das ist ja extrem der Wandel von Verängstigten. Also ihr müsst euch vorstellen, oder Thomas, der zweifelt hat, der Petrus hat verleugnet und nach diesen 40 Tagen hat er das Heft in die Hand genommen. Ein Philippus, der zurückgehalten war, hat auf einmal angefangen, evangelisieren, öffentlich. Ein Johannes, der so ruhig geworden ist, in dieser Zeit, wo sie nicht mehr gewusst hat, weil jetzt ist, ihren Herr und Meister ist tot, ist zwar jetzt auferstanden, aber er ist uns eigentlich weggenommen worden. Und die sind nachher die ganz grossen Figuren. Nachher, wenn wir weiterlesen im Neuen Testament. Wie kann das passieren, dass aus dem verängstigten Grüppli so eine motivierte Truppe geworden ist, die die Kirchengeschichte gegründet haben? Nachhaltig, bis heute. Die 40 Tage, das hat mich Wunder genommen. Und so machen wir aus diesen 40 Tagen ein paar Lektionen, so Taktiklektionen, wir sind in der Taktik hinein. Wie hat er es geschafft, dass die Jünger von so nach so geworden sind? Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat sie auf den Ölberg gebeten. Matthäus 28, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Oder im Lukas, er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Also, was hat er gemacht? Er hat sie aus ihrer Hoffnungslosigkeit rausgenommen. Oder sie waren perspektivlos. Sie haben sich voll auf den Jesus fixiert, sind mit ihm mitgegangen. Der war ein Wanderprediger. Sie haben sich um ihn geschadet, sie ist dann weg. Und aus dieser Perspektivlosigkeit hat er es rausgenommen in einen geschützten Bereich auf dem Ölberg. Und hat sie wieder zusammengeführt. Sie haben sich isoliert, sie haben sich versteckt und eingeschlossen. Also die erste Lektion, die er ihnen gegeben hat, wieder zusammenfinden, in einen gemeinsamen Mittelpunkt gehen, ein gemeinsames Ziel, wir sehen dann noch, welches Ziel. Also er ist jedem Einzelnen nachgegangen, weil sind ja alle verstreut gewesen, hätte die alle irgendwie müssen erreichen, dass sie die zurückgefunden haben. Taktiklektion 2. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Man darf sich vorstellen, er ist dort oben am Ölberg und erklärt ihnen wichtige Sachen. Zum Teil auch während diesen 40 Tagen hat er sie immer wieder getroffen und über gewisse Sachen informiert. Und die wichtige Lektion, die er ihnen gibt, ist, er zeigt sich ihnen als Sieger. Da gibt es Selbstbewusstsein. Da gibt es Sicherheit. Sie wissen es somit, wir sind auf der Siegerseite. Und ich habe da aus dem Verkaufstraining oder aus einem Verkaufstraining gibt es die sogenannte Lanchester-Strategie und die sagt, das Verhältnis von 3 zu 1. Und der Lanchester, er war ein General im Zweiten Weltkrieg, ein englischer General, und hat eigentlich die Regel definiert, dass wenn du 3 gegen 1 bist, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass du eigentlich immer gewinnst. Ein Soldat gegen einen Soldat, da hast du keine Ahnung. 2 Soldaten gegen einen Soldat, wenn der andere wirklich gut ist, nimmt er zuerst den ersten und dann den zweiten. Aber 3, gegen 3 anzukämpfen, ist fast unmöglich. Und so haben wir auch in diesem Kampf die 3-1 Gott gegen den Satan. Oder wir haben einen klaren Sieger und ihnen ist bewusst worden, wir sind auf der Siegerseite. Wenn wir das wissen, wie können wir uns dann noch verstecken? Also sie, als die sich zusammengefunden haben, sie sind auf der linken Seite, links, ja, auf der linken Seite und wissen somit, wir können mit Selbstbewusstsein auftreten. Lektion 3. Er gibt ihnen einen Helfer. Sie haben es nicht einfach gehabt, sind wir uns einig. Auch wir haben es heute nicht einfach. Aber Johannes 20, Vers 11. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und vor seinem Sterben in der letzten Nacht, steht im Johannes 17, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Also sie haben dort schon, auf dem Ölberg, vor Pfingsten, eine Anzahlung auf den Heiligen Geist eigentlich bekommen. Bevor der offizielle Ausgüssen vom Heiligen Geist war, haben sie den Heiligen Geist bekommen, damit sie die Zeit überleben oder können überstehen bis zu Pfingsten selber. Das ist intensiv, das ist direkt nach der Auferstehung, kurz nach der Kreuzigung, hat er ihnen schon einen Helfer gegeben. Das zeigt auf, wie Gott taktisch, ganz konkret mit uns den Weg geht. Also symbolisch sehen wir da, er beschützt sie, er gibt den Heiligen Geist mit ihnen mit auf den Weg, wo sie führt und leitet und ihnen auch den Mumm gibt, um in dieser Zeit öffentlich Gott zu loben. Nach der Lektion vom Helfer, die Lektion vom Verständnis. Er öffnet ihnen das Verständnis. Lukas 24, dann öffnet er ihnen den Sinn dafür, die Schrift zu verstehen. Sie sind dort auf dem Ölberg. Apostelgeschichte, auch dort sind sie auf dem Ölberg. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. In dieser Lektion geht es darum, dass wir Zusammenhänge verstehen. Wir haben die Offenbarung kürzlich angeschaut. Das ist wichtig. Vielleicht ist das nicht so greifbar gewesen, aber wir müssen es verstehen. Wir müssen den Plan und die Strategie verstehen, dass wir Taktik einordnen können. Dass wir im Unterbewusstsein wissen, um was es geht. Ich habe hier das Navi Gottes drauf. Das ist ein geniales Büchlein. Das ist, das brauche ich immer wieder, um die Strategie zu verstehen. Wenn es jemand will, ich habe mehrere von denen zuhause, die verteile ich gerne. Das erklärt so viel, oft grafisch dargestellt. Das Navi Gottes. Also wir müssen die Strategie verstehen. Er hat sie auch müssen erklären. Er musste ihnen erklären, wieso das alles miteinander zusammenhängt. Und dass er wieder hat müssen auferstehen, dass er hat müssen Prophetien erfüllen, er hat müssen in Tod gehen. Wieso habe ich müssen für die Sünde zahlen? Das hat er ihnen aufgezeigt. Er hat ihnen auch nachher aufgezeigt, wie es weiter wird gehen. In der Endzeitpredigt zum Beispiel. Oder nachher durch die Schriften im Neuen Testament, was zukünftig wird passiert, wie zum Beispiel eben auch in der Offenbarung. Das hat er nicht aus Blausch aufgeschrieben. Also die Strategie müssen wir verstehen. Lektion 4, wir müssen verstehen, um was es geht. Lektion 5, er gibt ihnen einen Auftrag. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also er gibt einen Auftrag. Ein Auftrag, ein wichtiger, der ist entscheidend, dass wir heute zusammenkommen als Gemeinde, nämlich seine Zeugen sein. Zeugen, dass er auferstanden ist. Das sollen sie sein. Sie sollen die Auferstehung bezeugen. Das war wichtig vom Start, vom Christentum, dass klar ist, der Jesus, der am Kreuz gehangen ist, ist jetzt wieder lebendig und der ist in den Himmel aufgefahren. Da hat es übrigens über 500 Zeugen gegeben, in der Bibel erwähnt. Also wichtig war, dass sie das nachher auch rausgetragen haben, damit das Christentum, der Start der Gemeinde, auch gestartet ist. Es hat ihnen eine Aufgabe gegeben. Aufgabe oder ein Auftrag ist wichtig. Ich komme in einer weiteren Lektion dann nochmal auf das zurück. Nämlich in dieser Lektion. Das nächste, was es nämlich gibt, ist noch ein weiterer Befehl. Übrigens, noch ganz kurz zurück. Spannend ist noch, in Jerusalem, er schreibt in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Er hätte ja einfach können schreiben auf der ganzen Welt. Er gliedert es auf. Ich tue das jetzt einfach so interpretieren. Oft ist es wichtig, dass Aufträge gegliedert sind. Ich habe mal hier einen Auftrag, ich kann mich vielleicht bewähren, nachher gehe ich weiter im Kanton, nachdem ich zuerst noch einmal zu Löningen, dann im Kanton Schaffhausen und dann nachher gehe ich weiter. Also er hat es so klar gegliedert, das ist eine Interpretation, vielleicht ist das zufällig, ich will das nicht verschreien. Ist mir einfach aufgefallen. Und dann in der Lektion 6 schreibt er eigentlich, oder gibt er den sogenannten Missionsbefehl. Ich lese aus der Bibel, Matthäus, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Er gibt ihnen den Missionsbefehl und auch den kann man wieder, wenn man das so liest, wirklich in drei Bereiche aufteilen. Zuerst stärkt er ihnen den Rücken und sagt, mir ist alle Macht gegeben. Also ich stehe hinter euch und ich habe alle Macht. Wir sind auf der Siegerseite. Nachher sagt er, geht hin und macht Nationen zu Jüngern. Also geht evangelisieren. Das ist der nächste Teil. Und der dritte Teil ist nachher Jüngerschaft. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Genau, das ist Evangelisation. Und dann im Vers 20. Und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und nachher geht es um Jüngerschaft. Also wir wollen nicht nur das Getreide dröschen, die Ernte, wir müssen nachher auch Brot machen. Wir müssen etwas damit machen. Wir müssen die Jüngerschaft, das bringt nichts, wenn wir nur die Leute, die Scharen irgendwo in die Kirche bringen, aber nachher nicht die Jüngerschaft betreiben. Dann kommen wir zu der zweitletzten Lektion, der Lektion 7. Dann fahren wir nämlich in Matthäus gerade weiter und lehrte sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, jetzt geht es weiter, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann im Lukas, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Er macht zwei wichtige Zusicherungen. Ich bin bei euch alle Tage und ihr bekommt Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist. Oder es ist taktisch entscheidend, wie er die Beziehung aufbaut zwischen der Gemeinde, jetzt hier grün dargestellt, und dem Ziel Jesus Christus. Ich bin bei euch, aber ihr müsst mit mir, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Das ist Taktik. Seine Mission ist gross oben durch, aber taktisch geht er vor, indem er die Beziehung schafft und sie klar untermauert. Ich bin bei euch alle Tage. Nicht oft, alle Tage. Und dann kommen wir zu der Letzte Lektion, Lektion 8. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Oder er informiert sie, währenddem er schon in den Himmel fährt, über die Engel, dass er wiederkommt. Was hat das zur Folge? Er macht sie zu Wartenden. Er gibt ihnen ein klares Ziel. Und was bringt das Ziel? Oder wenn ihr überlegt, die sind in der Höhle des Löwen und haben eine Perspektive, ein Ziel, das sie darauf anschaffen können. Und das war entscheidend, dass er eine klare Hoffnung gegeben hat, mit dem, dass er wiederkommt. Und das entwickelt eine Leidenschaft, wenn man auf etwas wartet, Vorfreude. Und so werde ich zum Schluss kommen von dieser Predigt mit einer Checkliste. Wenn wir jetzt in der Höhle vom Leu sind, heute oder morgen, vielleicht ist es erst übermorgen, bei mir fängt es morgen an. Morgen am Morgen am 6:45 bin ich mit dem Andi Zadorf, und vielleicht hat es noch andere, der Lucky oder so. Dann geht es los. Und was können wir denn jetzt daraus nehmen, aus den Lektionen? Wenn wir uns jetzt als Gemeinde das so vorstellen und wir sehen, da ist einer unter Druck, da geht es einem nicht gut, dann müssen wir im Einzelnen nachgehen, wie er auch in den Einzelnen nachgegangen ist und hat sie wieder zusammengebracht auf den Ölberg. Denn was hat er gemacht, oder? Stelle unseren Herrn Jesus als Sieger von Golgatha vor die Blicke der Menschen. Das war seine Lektion. Vielmal, ich mag mich erinnern, meine Eltern haben sozusagen jeden Abend Seelsorgegespräche bei uns zu Hause gehabt. Und so als Kind hat man ja manchmal etwas mit überkommen. Und spannend war, also mein Vater, für die, die ich kenne, war Jugendanwalt und hat viel mit jungen Leuten zu tun gehabt und aus der Gemeinde raus viel auch mit Ehepaaren, die Probleme hatten. Und er hat nie über diese Probleme geredet. Er hat oft Bibeln aufgeschlagen und biblische Prinzipien angefangen anzuwenden. Er hat Sachen genommen, wie auf dieser Checkliste. Ich habe immer gedacht, warum musst du jetzt denen das Evangelium erklären? Die haben ein Problem. Heute begreife ich mehr darüber, wieso ist er so vorgegangen. Und wenn wir über Gott reden und seine Größe und den Blick dort anrichten, ist das Entscheidende, weder das Problem direkt zu lösen, weil meistens ist das da ja nur ein Folge von irgendetwas. Und vielmal sind wir verzagt und verstehen es nicht, wieso ist es denn so? Dann müssen wir unseren Mitmenschen oder unseren gläubigen Brüdern und Schwestern vielleicht helfen, etwas zu verstehen, indem wir über den grossen Plan, über die Strategie reden, so wie er ihnen die Schriften erklärt hat. Dann hat er einen Auftrag gegeben, eine Mission. Wieso macht er das? Oder die Mission oder der Auftrag, ein Ziel, das richtet den Blick weg von mir und richtet den Blick auf die anderen oder auf Gott. Oder auf eben das Ziel oder auf den Auftrag. Also wenn wir Seelsorge betreiben und jemand es schwierig hat, dann nicht ewig das Problem thematisieren. Geben den Auftrag. Das sind biblische Prinzipien, die funktionieren, glaubt es. Nicht, dass ich jetzt da Weltmeister werde, überhaupt nicht. Aber wie es da drin steht, bin ich überzeugt, dass es so ist. Und dann müssen wir aber auch aufzeigen, dass er einen Helfer zur Verfügung stellt, dass wir den Heiligen Geist haben. Und dass wir die Hilfe zugesagt haben und voll auf die bauen können. Und nicht uns ums Problem thematisieren. Im Management lernt man 20% das Problem analysieren, sich dann bewusst sein, 80% über die Lösung nachdenken. Ich behaupte, oft ist es nicht so, ist es umgekehrt. Wir diskutieren die Problematiken und vergessen die Lösung. Und da, in diesen biblischen Prinzipien geht es nie ums Problem, nie. Ich habe das nicht gefunden in dieser Zeit. Immer um die Lösung, auf den Auftrag, auf Gott schauen. Ich habe eure Zusicherung, ich habe eure Hilfe. Und schlussendlich eben auch einfach wieder, auch wenn es so einfach tönt, aber das Ziel aufzeigen, um was geht es? Wir sind Wartende. Wir sind da Gäste auf dieser Erde. Das ist nicht wirklich unsere Erde. Wir warten auf Jesus Christus. Und in dieser Haltung sollten wir uns mit diesen Problemen beschäftigen. Sind die nur noch halb so wild? Weil das ist nicht wirklich unser Leben da. Klar sind wir jetzt da, eben, Höhle des Löwen. Aber eigentlich müssen wir auf unser Ziel zuschaffen. Und so komme ich noch zur Zusammenfassung, weil ich einfach ein, zwei wichtige Sachen aufzeigen will. Also wir haben jetzt die Mission gehabt, die Strategie. Wir haben über die 40 Tage, also über die taktischen Vorgehensweisen geredet. Und wir haben jetzt schlussendlich über die Umsetzung noch geredet, haben von dieser Checkliste, was kann das für uns bedeuten. Jetzt hat das aber das Ganze einen Zusammenhang. Oder er ist auf die Erde gekommen und hat die Mission gestartet und hat sie uns übergeben. Die Mission hat bei ihm geändert, indem er wieder aufgefahren ist in den Himmel. Die Mission geht aber weiter. Die müssen wir weitermachen. Dafür hat er uns aber den Heiligen Geist auf die Erde gegeben. Und so ist es jetzt die Idee, dass wir die Mission weitertreiben, um das Ziel zu erreichen, dass wir möglichst viel wieder in den Himmel schaffen. Dass wir möglichst viel in den Himmel schaffen. Das ist das grosse Ziel. Und wenn wir jetzt startend von der Predigt, habe ich gesagt, Jesus Christus, Sohn Gottes, ist aus Leidenschaft, aus Liebe auf die Erde gekommen und eben Leidenschaft, die Leidenschaft. Und umgekehrt, Leiden, das ist jetzt unsere Sicht, schafft Leidenschaft. Er wünscht sich, dass man mit Leidenschaft dem Ziel zuschafft, als Wartende. Und das bedeutet manchmal auch ein bisschen Leiden. Etwas, was ihr einfach habt, jemand, der vom Vater einfach 3 Millionen überkommt, der hat keine grosse Beziehung zu dem Geld. Jemand, der selber erarbeitet hat und gelitten hat und Schweiß gehabt hat, der weiss das Geld zu schätzen. Ich wollte damit nicht sagen, wir sollten Leidenschaft zum Geld entwickeln, aber ich wollte damit nur einfach verdeutlichen, die Leidenschaft zu unserem Herrn Jesus, die ist ein Prozess und das bedeutet, die ganze Strategie, die er hier hat, ist eben auch, dass wir manchmal ein bisschen leiden müssen. Leidenschaft, Leidenschaft.